Wie kann es sein, dass in einem der reichsten Länder der Welt immer mehr Menschen so arm sind, dass sie Flaschen aus dem Müll holen oder sich Lebensmittel schenken lassen müssen? Der Chef der Tafeln in Deutschland hat letzte Woche Alarm geschlagen und gesagt, es kommen immer mehr Rentner. Es waren in diesem Jahr 20% mehr als im letzten Jahr. Wie kommt es zur Armut überhaupt in Deutschland?
Das Thema bei Sandra Maischberger. Trotz Rente und Arbeit kann Armut jeden treffen? Unsere Gäste. Gisela Quenstedt, die 70-Jährige, muss regelmäßig zur Tafel, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen, wie immer mehr Rentner in Deutschland. Der Fernsehmoderator Michael Opuczynski warnt vor der wachsenden Altersarmut. Steigende Wohnkosten und weniger Rente, das trifft leider immer mehr Menschen. Sarah Lee Heinrich, die 18-Jährige, wuchs in Armut auf und machte in einem wütenden Tweet über ihre Benachteiligung durch Hartz IV Schlagzeilen. Der SPD-Vize Ralf Stegner will Hartz IV abschaffen. Er sagt, das System befördert nur Abstiegsängste. Er fordert eine Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit. Oswald Metzger, der Ex-Grünen-Politiker, widerspricht. Der SPD-Plan für die Grundrente ist ein Raubzug zu Lasten der jungen Generation. Und Heike Orzol, die vierfache Mutter, arbeitete jahrelang als Leiharbeiterin an einer Supermarktkasse und konnte davon kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten.
Einen schönen guten Abend und willkommen zu unserer Sendung, die vielleicht mit einem Widerspruch anfängt. Ich weiß es nicht, Herr Opuczynski, wir lesen jeden Tag, dem Land geht es so gut, die Arbeitslosigkeit ist gering, der Wirtschaft geht es noch gut und trotzdem sind es 1,65 Millionen Menschen, die regelmäßig zur Tafel gehen, sagt der Chef. Ist das ein Widerspruch?
Natürlich ist das ein Widerspruch, wenn im reichen Land so viele Menschen arm sind. Aber wie das mit Durchschnitten so ist, wir sind ein Land, das, ich glaube, Arbeitslosigkeit 5%, das sieht ja auch so gut aus. Aber was die Arbeitsämter, die Arbeitsagenturen da so an Arbeit vermitteln, das ist halt manchmal keine schöne Arbeit. Nicht nur keine schöne, sondern es ist schlecht bezahlte Arbeit, von der man nicht so richtig leben kann, gerade so. Und vor allen Dingen kann man keine Rentenbeiträge aufhäufen. Und dann sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer alt. Und dann ist die Rente so. Und dann sind sie arm. Manchmal gestehen sie es ein, manchmal gestehen sie es nicht ein. Das ist ein Widerspruch.
Was ist denn arm in Deutschland?
Wollen Sie es in Zahlen wissen?
Es kommt darauf an, wie Sie es am besten erklären können.
Arm in Deutschland ist, wenn man gerade so über die Runden kommt. Mieten steigen, also kann ich mir kein Eis mehr leisten, kein Glas Wein, Urlaubsreise völlig vergessen. Mhm. Wenn man gerade so hinkommt, es reicht zum Leben, aber es gibt keinen Spaß. Das ist arm.
Mhm. Aber wenn man zur Tafel geht.
Aber ist keine Wirtschaftsdefinition, aber das kann ich nachempfinden, wenn ich sowas schildere.
Wenn man zur Tafel geht, ist man arm?
Natürlich ist man arm. Weil ich glaube, wer von Ihnen Erfahrung mit der Tafel hat, da muss man sich ja überwinden. Mhm. Da muss man zugestehen, dass man da hingeht. Was bedeutet das? Da verliert man ein Stück Würde. Ja, das ist arm.
Ja. Wir haben in dem Titel gefragt, ob das jeden treffen kann in Deutschland. Würden Sie das sagen?
Oder nein, natürlich. Wir haben Milliardäre in Deutschland. Wenn man deren Vermögen halbiert, sind das Millionäre. Also das kann nicht jeden treffen. Aber ich glaube, dass es immer mehr Menschen treffen kann. Es gibt immer mehr Arbeitsverhältnisse, die so, prekär sind, wo es nicht langt. Es gibt immer mehr Versuche, aus Arbeitnehmern Selbstständige zu machen, und zwar mit vollem Risiko. Die müssen dann alle Lasten, Krankenversicherung und Arbeitsaltersversorgung tragen. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir zwar Selbstständige, das klingt so toll, aber die sind alle gefährdet, auch arm zu werden. Das Risiko ist für ganz viele, nicht alle, aber für ganz viele da.
Wir werden heute den ganzen Abend über Armut reden. Frau Heinrich, ist das eigentlich schwierig, das anzusprechen, das zu thematisieren, darüber zu reden, wenn man arm ist?
Also ich glaube, dass es super schwierig ist. Ich habe mich ja dafür entschieden, öffentlich darüber zu reden, wie es ist, in Hartz IV aufzuwachsen. Mhm. Und dachte bis zu dem Zeitpunkt, ich bin total alleine mit meinen Problemen und meinen Sorgen, weil ich wirklich einfach niemand anderen kannte, der in einer ähnlichen Situation wie ich aufgewachsen bin. Aber ich glaube, gerade bei armen Menschen und noch mal ganz besonders irgendwie bei armen Kindern ist es auch so, da können zwei Kinder in richtig armen Verhältnissen aufwachsen und beide wissen es nicht voneinander und gehen zusammen, keine Ahnung, zum Sport, gehen zusammen in die Schule, weil man über sowas nicht redet, weil das Thema total schambehaftet ist und weil wir ja auch immer noch oft sagen, wer arm ist, ist selbst schuld. Und wer will denn selber zugeben, ein Verlierer zu sein?
Mhm. Kennen Sie das, Frau Orzol, dieses Gefühl? Man sagt lieber nichts, oder?
Das ist wahrhaftig so. Ich muss dazu sagen, ich habe damals meine Kinder auch sehr schwer großziehen
lassen. Vier Kinder?
Vier Kinder, ja. Dann muss man gucken, was man den Kindern wenigstens was bieten kann. Also gibt man arbeiten, auch wenn es für Hungerlohn ist, damit die Kinder keine Aussteiger sind, ja. Damit man den Kindern ein bisschen bieten kann. Wir konnten zwar nicht in Urlaub fahren, das gebe ich ehrlich zu, das haben wir bis heute noch nicht geschafft. Aber ich habe es wenigstens geschafft, dass meine Kinder etwas erleben konnten. Und darauf bin ich als Mutter stolz. Und ich bin sogar sehr stolz darauf, dass meine Kinder es wenigstens versuchen, aus seinem Leben was zu machen. Meine Tochter ist der beste Beispiel. Die hat jetzt innerhalb von ein paar Jahren, in 5 Jahren, hat sie ihre Lehre gemacht, sie hat ihren Meister gemacht. Also ich bin sagen, sie haben stolz,
stolz drauf. Ne?
Ja, sie macht das wirklich prima.
Frau Quenstedt, dass Armut schambehaftet ist?
Auf jeden Fall.
Ich immer noch, obwohl man doch immer wieder, man liest ja jeden Tag und man redet, aber ist es immer noch so, dass man sagt, ja, man muss sich überwinden?
Natürlich. Es ist ganz lange so gewesen, dass ich das vielen Leuten nicht erzählt habe, dass ich zur Tafel gehe. Und eine Freundin weiß es bis heute noch nicht. Ich hoffe, sie sieht die Sendung heute nicht. Ja, es ist so ein Paradox. Ne? Ich gehe in die Öffentlichkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich genau bei einigen die Reaktion. Und das ist schon komisch. Ich habe zu Anfang auch immer gesagt, wenn ich denn etwas viel bekommen hatte von der Tafel, habe ich geschenkt bekommen von der Freundin. Mhm. Viel zu viel schaffe ich nicht. Willst du was abhaben? Und ich habe auch gehört, dass Jugendliche, die ihre Eltern zur Tafel begleitet haben, nächsten Tag, die sind gesehen worden, nächsten Tag in der Schule gemobbt worden sind, die kamen natürlich nicht mehr mit in die Tafel und haben tragen geholfen oder so. Also es ist... man verliert Würde, haben Sie vorhin gesagt.
So ist es.
Und ich muss mich auch so oft rechtfertigen, auch im Freundeskreis, wenn ich mir denn mal für 30 Euro was kaufe.
Wir müssen uns das mal genau angucken. Und wir haben uns ja entschieden, dass wir 3 Generationen heute einladen, die eine Erfahrung, nämlich die Armut, eint. Besonders Angst hat man ja tatsächlich, wenn es aufs Alter hinzugeht. Also wenn man dann, wenn die Kräfte nachlassen und dann das Konto auch noch leer ist.
Letzte Woche schlägt der Vorsitzende der Tafeln Alarm. Altersarmut wird uns überrollen, prophezeit Jochen Brühl. Schon jetzt sind immer mehr Menschen auf gespendete Lebensmittel angewiesen, vor allem Ältere. 430.000 Rentnerinnen und Rentner gehen zur Tafel, 20% mehr als 2018. Eine der Betroffenen ist unser Gast Gisela Quenstedt.
Die ersten Male, das war schon komisch und ich habe es auch ganz wenig Leuten erzählt. Ja, Tafel, es haftet immer noch so ein bisschen, die kann sich nicht alleine ernähren.
41 Jahre lang hat Gisela Quenstedt in die Rentenkasse eingezahlt. Heute bleiben der Hamburgerin nach Abzug aller Fixkosten keine 10 Euro pro Tag. Das macht die Rentnerin wütend.
Frau Quenstedt, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie gehen zur Tafel. Wir fragen, kann das jeden treffen? Herr Obuczynski hat schon gesagt, naja, die Millionäre wird es nicht treffen. Nein. Aber haben Sie denn gedacht, in den 41 Jahren, die Sie gearbeitet haben, dass es Sie treffen könnte?
Als junger Mensch hat man gar nicht viel an die Rente gedacht. Man hat Frau hat gearbeitet und ich habe immerhin 41 Jahre gearbeitet. Ich habe selten voll gearbeitet, bin ich ehrlich. Ich habe 2 Söhne. Ich habe auch eine Zeit lang im Betrieb meines Mannes mitgemacht, für gar nichts. Mhm. Gut, hätte er zumindest für die Rente was einzahlen können. Und wenn Sie wenig verdienen, ich habe nie sehr viel verdient, können Sie auch nicht viel sparen. Ist ja klar, wenn ich mehr verdiene, kann ich auch mehr vorsorgen. Ich habe eine Riester-Rente angespart, kriege ich im Monat 63 oder 64 Euro, ist ja auch nicht so viel.
Aber Sie haben nicht gedacht, dass Sie irgendwann mal da landen bei der Tafel?
Nein, war nicht.
Sie haben vorher gesagt, das hat was mit Würde zu tun. Andererseits denkt man, das ist schon fast so selbstverständlich geworden. Aber für Sie war das überhaupt nicht selbstverständlich,
also hinzugehen, ne? Kann gut fremde Leute ansprechen, das kann ich gut, das mache ich auch gerne. Ich habe im Wochenblatt gelesen, so ein Werbeträgerblatt, Tafel, da und da. Dann habe ich gedacht, ich verdiene auch nicht viel. Es war die Zeit, in der ich schon in Altersteilzeit bin. Da gab es ja schon Zuschüsse von der AGE. Ich bin 5-mal um dieses Karree gefahren, um dann endlich jemanden zu fragen, wie läuft das hier? Ich verdiene nicht viel, kann ich schon, darf ich oder so. Das ist mir sehr schwer gefallen. Und ja, und da einfach eben dann regelmäßig hinzugehen, das ist schon merkwürdig.
Aber also ich kenne das nur aus Erzählungen oder aus Geschichtsbüchern. Es gab mal Armenspeisung für große, für viele Menschen. Das ist aber keine Armenspeisung.
Nein,
und trotzdem fühlt man sich da irgendwo draußen.
Man schafft es nicht mehr mit seinem normalen Einkommen. gut, irgendwie muss man es ja schaffen, ne? Aber es ist natürlich eine Hilfe. Ich bekomme im Schnitt, ich habe es mir die ersten 2-3 Jahre immer notiert, ungefähr weiß man ja die Preise, im Schnitt für eine Einzelperson für 30 Euro in der Woche Lebensmittel. Das ist natürlich eine große Hilfe. Jetzt schreibe ich es mir nicht mehr auf, weil ich keine Lust mehr habe, das zu notieren. Das dauert eine halbe Stunde. Die Sachen gehören ja auch irgendwann in den Kühlschrank.
Aber Sie müssen uns mal erzählen, wie Sie dazu kommen, also wie viel Geld Sie haben im Monat. Also Sie kriegen eine Rente von etwa 1.000 Euro.
Ja, ich habe 571 Euro alleine schon Warmmiete.
Also Rente plus Wohngeld und Riester macht einen Gesamt von 1.148. Ja. Davon geht schon mal Miete 571. Ja. Ja. Plus noch andere Sachen, feste Kosten.
73 Euro Strom, 6 Euro Wasser. Ich bin ja die Wasserspartante überhaupt.
384 Euro bleiben, das heißt also 10 Euro am Tag.
Und es ist ja nicht nur für Essen und Trinken. Ja, das ist für Kleidung. Kriege ich viel geschenkt zum Glück. Es ist ja für alles. Man will mal sich was gönnen, mal was kaufen. Was geht was kaputt?
Worauf müssen Sie verzichten, seitdem Sie...
Spontan in Urlaub fahren. Also was heißt spontan? Überhaupt in Urlaub fahren.
Früher
sind Sie gefahren. Zu D-Mark-Zeiten. Bin ich mit meiner Freundin dreimal im Urlaub. Zweimal, dreimal. Sie hat immer den größeren Anteil gezahlt, weil sie Lehrerin ist. Das heißt, wir mussten ja immer in der Saison fahren. War ja immer Saison, wenn sie Urlaub hat.
Schulferien, wenn es am teuersten ist.
Genau. Und das hat sie immer ein bisschen mehr bezahlt. Und ja, wann haben wir uns so vereinbart, verabredet, geht. Das geht nicht mehr, geht überhaupt nicht mehr.
Und Sie sparen Wasser?
Ja.
Was haben Sie da gesagt? Wie geht das?
Indem ich das Duschwasser auffange in so 10 Liter Wannen und das Klo ist im gleichen Raum. Ich nehme vom Balkon das Regenwasser, das sammle ich auf. Das nehme ich auch fürs Klo oder für die Blumen zu begießen. Mehr Geld kann man gar nicht sparen. Irgendwann schenken Sie mir das Wasser. Ich bin mit 10 angefangen. Dann zahle ich 9 und jetzt zahle ich nur noch 6 Euro im Monat.
Das haben Sie so richtig ablesen.
Ja, irgendwann wurde es immer weniger. Ich hatte immer ein Guthaben.
Aber Sie scheinen, aber fröhlich macht Sie das trotzdem. Aber ich meine, das ist doch, also Wasser aus dem Wasser holen ist eine Selbstverständlichkeit.
Ist das, da denken das die ist Leute ein Lebensmittel. Doch gar nicht drüber nach, ne? Das ist ein Lebensmittel. Was meinen Sie, was da runterrauscht, wie viel Wasser durch das Rohr läuft?
Absolut, ja.
Und ich muss sehr oft auf Klo.
Aber Flaschen sammeln machen Sie nicht?
Ich fahre viel Fahrrad und ich... wenn da viele Flaschen stehen, dann sammle ich die auf. Die darf mein einer Sohn. Meine beiden Söhne haben leider auch wenig Geld, leben beide von Hartz IV, ist leider so. Darf der Ältere abgeben. So ein paar Euro im Monat. Aber wenn da so merkwürdige, ich sage immer so Schickimicki-Leute so stehen, ne? Und da stehen Pfandflaschen, dann fahre ich weiter. Dann nehme ich die nicht mit.
Weil es doch nicht gut aussieht.
Ne? Nee. Und man sieht aber viele.
Ja. Viele, viele alte Menschen, das stimmt.
Ja, nicht nur alte, aber wirklich. Oder hat man auch nette Erlebnisse, wenn man da steht, eine volle Bierflasche, halb voll. Die nehme ich mit und ich, so schon gleich, ne? Und dann kommt aus dem Gebüsch, das meine. Nehmen Sie doch mit.
Sie haben 41 Jahre gearbeitet. Ja. Haben Sie damit, also Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben gedacht, Sie arbeiten und irgendwann mal wird es schon reichen. Mhm. Sie haben ja gerade gesagt, also Verlagskauffrau gelernt, 2 Kinder, Sie haben nicht voll gearbeitet, meistens nicht voll. Und dann haben Sie auch für Ihren Mann eine Weile mal
im Büro selbstständig ganz und da habe ich Rechnung geschrieben, noch mit der manuellen Schreibmaschine.
Man kriegt ja immer doch jedes Jahr einen Rentenbescheid.
Die letzten Jahre, aber man liest nicht, dass da noch Steuern abgehen, Krankenkasse abgehen und da achtet man nicht so richtig drauf. Und als die noch in den ersten Jahren war, glaube ich, noch das mit D-Mark, da hörte sich das auch noch anders an, las ich es jetzt noch auch besser. Und also ich habe, wie gesagt, nie viel verdient.
Aber Sie haben mit dem Blick auf diese Rentenbescheide nie gedacht, ich muss jetzt unbedingt was ändern.
Sollen Sie großartig ändern. Ich bin, bevor ich in dem letzten Betrieb angefangen bin, da hatte ich noch 20 Berufsjahre vor mir. Und ich hatte ja vorher immer nur 20 Stunden, 24 Stunden gearbeitet. Und dann habe ich bei der Rentenversicherungsanstalt angefragt, wenn ich jetzt so in dem Rhythmus weiterarbeite, also nicht voll, was macht das an Rente nachher aus? Mir sagen jetzt ganz viele, du hast eine verkehrte Antwort bekommen, aber ich kann nur sagen, ich habe damals gehört, war ja noch D-Mark, das sind auf 20 Berufsjahre, wenn ich dann voll arbeiten würde, 80, genau konnte man das mir ja nicht sagen, aber 80 bis 100 D-Mark mehr Rente. Und da hatte ich gerade massive Probleme mit, vor allem mit beiden Söhnen. Und da habe ich gesagt, dafür voll arbeiten,
das macht dann keinen Sinn.
Irgendwo nicht. Und dann habe ich ja mit 30 Stunden.
Und dass Sie getrennt sind, gehört auch dazu? Das heißt, da ist keiner mehr dabei, der eben auch noch verdient oder auch eine Rente da hat? Das heißt,
bis dann habe ich aus der Ehe Rentenanteile, ne? Aber es war auch nicht so viel. Ja.
Herr Buczynski, ist das eine typische Biografie für eine Frau in dieser Generation? Inklusive, man guckt auf den Bescheid und denkt sich, ne, das kann aber so irgendwie, ja, wird schon.
Also fange ich mal mit dem Bescheid an. Das kenne ich übrigens selber. Man kriegt den und denkt, und legt ihn weg.
Das wird schon noch mehr werden.
Ja, das kenne ich, also das kann ich nachempfinden. Aber insgesamt die Frage, ist das typisch? Das gibt es halt sehr oft. Also die Trennungsgeschichte, die haut rein bei der Altersversorgung, um die Kinder kümmern, mal Vollzeit arbeiten, mal Teilzeit. Und das knabbert, das zurückgeschaut, haben sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Kinder ja. Großziehen ist auch Arbeit. Mhm. Und dann am Ende ihres Arbeitslebens gehen sie Flaschen sammeln. Und also das ist ja eher eine politische Frage. Ich bin ja nicht politisch hier, aber eins muss ich sagen.
Gleich, ja?
Für dieses Land, Sie haben zu Anfang gesagt, reiches Land, ist das eine Blamage, das ist eine Pleite. Mhm. Die Tafel, dass es die gibt, finde ich gut, aber dass so viele Menschen da hingehen müssen, das ist eine Pleite für Deutschland.
Sind es denn das, was mich immer irritiert? Ich lese ja auch in der Zeitung, die Rentner im Moment haben es eigentlich ganz gut noch. Die Rentenerhöhung in der letzten Jahre, gerade wurde sie nochmal angepasst. Ja. Also eigentlich geht es denen gut.
Ja, ja.
Wie viele sind es denn, denen es so geht, also im Gewicht sozusagen, wie eben Frau Quenstedt das
schon? Also so prozentual weiß ich das nicht, aber eine Rentenerhöhung von 3%, wenn Sie nur 500 Euro Rente haben, das ist noch nicht mal ein Mittagessen, was da mehr kommt an 5%. Aber es sind Hunderttausende, die betroffen sind. So viel ist sicher. Es sind viel zu viele. Mhm. Viel zu viele alte Menschen in Deutschland, die gearbeitet haben, die sich nicht auf die faule Haut gelegt haben, haben kein Auskommen. Und das ist in Deutschland. Es gibt Länder rings um uns, da ist das nicht so. Das muss man wissen. Die Holländer machen es besser. Bei uns wird viel Rente, viel Arbeitslohn, viel Rente gezahlt. Wenig Arbeitslohn, wenig Rente. Die Holländer, die Schweizer, die Neuseeländer, die machen das anders. Mhm. Da wird nicht geringer Arbeitslohn mit geringer Rente bestraft, sondern die sortieren das anders. Und da gibt es nicht so viele Flaschensammler.
Und ich dachte, Sie wollen politisch sich nicht einmischen. Vielleicht machen Sie es ja doch. Herr Metzger, erstmal Sie.
Entschuldigung.
41 Jahre Arbeit und kaum Rente ist ungerecht, oder? Oder ist es?
Die Zahl der Jahre ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist in der Tat, Sie haben selber gesagt, wie viel Sie verdienen, ob Sie in Teilzeit arbeiten, ob Sie praktisch en jour gearbeitet haben. Und jetzt weiß ich ja, wie die Quote Ihrer Zuschauer aussieht. Viele von denen, die vor dem Bildschirm sitzen, sind natürlich in dem Alter, die sagen, ich höre das jetzt und das ist brutal, Einzelschicksale zu hören. Finde ich auch. Bin übrigens selber in einem Großelternhaushalt aufgewachsen. Mein Opa ist 1959 vorzeitig in Ruhestand gekommen. Wir haben von einer kleinen Rente als vierköpfige Familie gelebt. Ich schaue in Ravensburg, wo ich wohne, aus dem Fenster, wohne in der Innenstadt. Der Tafelladen in Ravensburg ist genau 20 Meter unter meinem Fenster. Ich sehe, wer vor der Tür steht an den Öffnungszeiten. Und ich kann bestätigen, dass es auch relativ viele Ältere sind. Es sind auch übrigens viele Leute mit Migrationshintergrund, keine Frage. Das ist so.
Aber die Älteren, also ich meine, Sie sagen, es hat überhaupt gar keinen, macht keinen Unterschied, ob man lange gearbeitet hat oder nicht. Aber im Empfinden von Frau Quenstedt ja schon.
Mhm. Schon, aber entscheidend ist, wir haben ein Äquivalenzprinzip in der Rente bei uns. Also deshalb will ich auf Ihre Zuschauer raus. Viele von denen, die vor dem Bildschirm sitzen, gehören eben nicht zu denen, die jetzt so knapp dran sind, sondern die haben auskömmliche Renten, weil wenn sie
das wissen Sie aber nicht so ganz genau.
Doch, ne? Das kann man sehr genau sagen. Wir haben 3,1% Grundsicherungsbezieher bei den heutigen Rentnern, bei den gesetzlich versicherten Renten 2,7%.
Also ganz, ganz wenig nur.
Richtig. Und wenn Sie praktisch jetzt die Bertelsmann-Studie, die quasi ursprünglich Grundlage war, sozusagen für die Konzeption Ihrer Sendung, wenn ich richtig informiert bin, ursprünglich
DIW, ZEW, senden,
eben 9% könnten. Ja. Praktisch theoretisch beziehen. Aber warum bezieht jemand Grundsicherung nicht im Alter? Weil sie verschämt sind alle oder weil sie Vermögen haben.
Aber warum müssen Sie überhaupt auf die Grundsicherung gehen? Herr Stegner, jetzt erklären Sie es uns doch mal. 41 Jahre Arbeit. Jetzt sagt Herr Metzger, klar, also das ist nicht entscheidend, wie lange Frau Quenstedt gearbeitet hat, sondern die hat einfach zu wenig eingezahlt. Zack, kriegt sie halt wenig Rente. Punkt.
Das ist der Grund, warum die SPD für eine Grundrente ist, weil es um Leistungsgerechtigkeit geht.
Aber die SPD hat doch 20 Jahre von den 20 Jahren 17 Jahre lang
das
regiert. Dann dürfte es ja Frau Quenstedt gar
das
nicht geben.
Das ist wahr und ich kritisiere das, habe das damals kritisiert, kritisiere es auch heute. Fakt ist jedenfalls, dass es nicht leistungsgerecht ist, wenn jemand, der lange gearbeitet hat, schlecht verdient hat, nicht mehr bekommt als jemand Grundsicherung. In einem reichen Land wie Deutschland bekommt jeder Grundsicherung. Das ist auch in Ordnung. Das gehört auch zum Artikel 1, Würde des Menschen, das muss sein. Aber wenn ich lange Jahre gearbeitet habe und die Frauen haben ja teilweise deutlich schlechter verdient als die Männer, deutlich schlechter als heute. Von Mindestlohn war gar nicht die Rede.
Klar.
Eine Friseurin, die 35 Jahre zu Mindestlohnbedingungen gearbeitet hat, kriegt eine Rente von 520 Euro. Mit unserer Grundrente bekäme sie 950. Was ich meine, Leistungsgerechtigkeit heißt für mich, dass jemand, der lange gearbeitet hat, mehr bekommt als die Grundsicherung. Das ist das, was wir ändern müssen. Äquivalenzprinzip hin oder her und diese Durchschnittsbetrachtung und Prozentbetrachtung nützen gar nichts.
Was das genau heißt, das Äquivalenzprinzip?
Äquivalenzprinzip heißt, dass praktisch abhängig vom Einkommen, man zahlt einen bestimmten Prozentsatz, 18,9% vom Bruttolohn gehen an die Rentenversicherung.
Und wer wenig einzahlt, kriegt Arbeitgeber, halt wenig raus.
Richtig.
Das ist aber nicht fair, weil wir natürlich viele Dinge haben, für die diejenigen, die davon betroffen sind, nichts können. Die Frauen können nichts dafür, dass sie schlechter verdient haben. Die haben zum Teil Erziehungs- oder Pflegeleistung gemacht, anders als die Männer. Wir haben prekäre Beschäftigung Hülle und Fülle. Deswegen nehmen wir uns die Zahlen auch zu, weil wir in den neuen Bundesländern besonders, aber nicht nur da, Menschen haben, die phasenlängere Arbeitslosigkeit haben oder zu prekären Bedingungen gearbeitet haben. Und das muss man ändern, weil Solidarität heißt für mich, Leistungsgerechtigkeit, wer gearbeitet hat, muss erstens ordentlich verdienen und zweitens mehr haben als die Grundsicherung.
So, jemand, der 32 Jahre dann gearbeitet hat, also unter ihren 35 Jahren liegt, wo er aufgestockt wird, der mehr Beiträge bezahlt hat, weil er voll bezahlt hat, wird nicht aufgestockt und hat mit seinen Beiträgen aus der Rentenversicherung...
Sie täuschen,
die
täuschen
Herren sind nicht zu schnell insofern, dass sie offensichtlich wissen, was die SPD und die CDU jetzt mit ihrer Grundrente planen. Ich habe nur so einen groben Entwurf gelesen in der Zeitung. Herr Stegner, das ist die sogenannte Respektrente. Da hat sich die Koalition jetzt angeblich geeinigt, aber so richtig wissen wir nicht, was da jetzt kommt und wen es wie hilft. Frau Quenstedt zum Beispiel.
Also wir reden darüber, dass jemand, der, meistens muss man sagen, weil 70% sind Frauen davon, 35 Jahre gearbeitet haben, schlecht verdient haben, jetzt nur die Grundsicherung kriegen würden, künftig.
Grundsicherung, wie hoch ist die jetzt?
700 noch was. 700. Die kriegen mindestens 10% mehr, das ist unsere Vorstellung. Mit dieser Grundrente, die wir wollen, die übrigens nebenbei bemerkt, auch das soll stufenweise passieren, das ist nicht, dass da bei 35 Jahren der Hammer fällt und wenn man 34 Jahre hat, kriegt man nichts, so soll es nicht sein, Teilzeit sollte übrigens auch berücksichtigt werden. Also, und der Punkt, über den wir mit der Union streiten, ist der, die Union sagt, da brauchen wir eine Bedürfnisprüfung. Das ist ein bürokratisches Monster. Und da kann ich nur sagen, bei Kindergeld, bei Mütterrente, bei Steuersenkung haben wir auch keine Bedürfnisprüfung. Ausgerechnet bei Arbeit machen wir jetzt Bedürfnisprüfung. Die haben doch alle gearbeitet, ist doch klar. Sonst würden sie gar nicht in den Genuss kommen. Deswegen ist das Quark. Und deswegen streiten wir mit der Union da auch drüber.
Sie haben so einen Kompromiss jetzt gefunden, wo man sagt, also es wird nicht jeder bedürftig geprüft, aber es kriegt auch nicht jeder die Rente, sondern man macht so einen Einkommensschnitt.
Ja, sie werden mit den Zahnarztgattinnen kommen. Das ist die merkwürdige Sorge, die die Union hat, die sich plötzlich die Sorge hat, dass jemand so viel Rente kriegen könnte als Zahnarztgattin. Also erstens, meine Teilen, wenn die so lange gearbeitet haben, Kinder erzogen hat, warum soll die keine Rente kriegen? Das ist nicht mein Punkt. Und zweitens müssen wir ja nicht von dem her denken, dass einer vielleicht fälschlicherweise die Rente bekommt, sondern von dem her denken, dass Leute sich das erarbeitet haben und das verdient haben.
Also, wo wäre denn Frau Quenstedt dann? 41 Jahre gearbeitet, die ist ja schon über der Grundsicherung. Das heißt,
würde nicht profitieren.
Ist das gar nicht.
Sie würde von der Grundrente alleine nicht profitieren, aber viele schon. Wir reden über Millionen, die davon
profitieren. Gut, aber Frau Quenstedt ist schon mal raus.
Nein, weil wir natürlich nicht nur über die Grundrente reden. Sondern es gibt ja noch ein paar andere Dinge in dem, was Sie geschildert haben. Die Miete, die Sie bezahlen müssen zum Beispiel, die ist zu hoch. Bezahlbare Mieten funktioniert nicht, muss man auch ändern.
Ja. Was ich merkwürdig fand, als ich, das muss 2015 etwa gewesen sein, als die Mütterrente eingeführt wurde, vorher bekam ich aufstockende Grundsicherung und dann bekam ich, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, habe ja meinen Zettel nicht mit, bekam ich halt Mütterrente, zwei Söhne. Und dann bekam ich keine aufstockende Grundsicherung mehr und dann bin ich zum Wohnungsamt gegangen und habe gedacht, vielleicht bekomme ich Wohngeld. Bekomme ich nicht, ich war gerade etwas drüber und dann hat mir der Mann von der Wohngeldkasse gesagt und ich fand das so paradox, wenn ich etwa 100 Euro weniger Rente hätte, dann würde ich Wohngeld bekommen. Worauf ich natürlich fragte, wie viel denn? Etwa 40, 50 Euro. Ich sage, habe ich das richtig verstanden? Wenn ich ungefähr 100 Euro weniger Rente hätte, würde ich Wohngeld kriegen, maximal 50.
Das ist ein schlechtes Geschäft.
Irgendwie nicht stimmen. Und dann wurde 2016 wurden die Wohngeldbestimmungen deswegen geändert, weil durch die Mütterrente viele gerade rausfielen, gerade eben drüber waren. Und dann bekam ich Wohngeld ab 16.
Herr Obuczynski, von außen sieht das immer so aus, die Politik macht ein Gesetz, und dann merkt sie irgendwo, an der Stelle funktioniert was nicht, dann dreht sie da eine Schraube, plötzlich geht da wieder was hoch. Sie haben gerade gesagt, andere Länder machen es besser.
Ja.
Sagen Sie doch mal jetzt an dieses Sofa gerichtet, was würden Sie vorschlagen?
An dieses Sofa?
Ja.
Also, was ich bei den Holländern gesehen habe, ist, dass die da unten mehr zahlen. die haben
also
auch.
Die fangen an bei den Löhnen oder bei den Renten?
Bei den Rentenbeiträgen. Also die kassieren auch Rentenbeiträge, aber das läuft nicht so, wie war das? Äquivalent? Sondern das läuft gerechter. Und das heißt, dass Leute, die viel gearbeitet haben, aber wenig einzahlen konnten, dann plötzlich eine Rente kriegen, die etwas auskömmlicher ist. Ich muss sagen, dass auch die Debatte um die Grundrente finde ich ganz ehrenwert. Aber ich finde auch, wir sehen es ja hier, dass 1.000 Euro sind auch zu wenig.
Sie haben ein Buch geschrieben, 2016, da sagen Sie, auf uns kommt eine Welle von Altersarmut zu, eine echte Lawine.
Ja.
Und vor drei Jahren haben Sie geschrieben, das beginnt nächstes Jahr, 2020. Warum kommt eine Lawine und können wir die nicht aufhalten?
Nein, die kommt Demografie, also die Altersentwicklung, die Menschen sind schon geboren und die Arbeitnehmer sind schon in Arbeit. Und da sind viele drunter, viele in Ostdeutschland, aber nicht nur, die Arbeit hatten und Arbeitslosigkeit und dann wieder Arbeit hatten. Das heißt, die haben so eine Delle in den Beiträgen. Dann gibt es viele, die scheinbar selbstständig gearbeitet haben. Das klingt so feudal, aber die haben keine Rentenbeiträge eingezahlt. Das ist ja freiwillig. Zahnärzte haben ihre Rentenkasse, ihr Versorgungswerk. Aber andere Grafiker und Künstler und so, da ist nicht viel.
Und jetzt kommt
ein ganzer Schub. Auch die Babyboomer haben zum Teil lange Arbeitslosigkeit gehabt mit Rentenausfällen und dann wieder Arbeit. Und da kommt ein ganzer Pack von, ich glaube, Millionen Rentenempfängern. Und die werden alle zu Kunden der Grundrente.
Und Herr Stegner hat das mit seinem Konzept auf dem Schirm und wird das dann helfen? Die Mieten werden
also gedeckelt? Moment, darf ich mal dazu auch darauf antworten? Weil der Punkt ist natürlich, das ist sehr nett von Ihnen, aber der Punkt ist natürlich, die Grundrente betrifft einen Teil von Menschen. Über die
zum Glück.
Der Kern, über den wir sprechen, ist etwas anderes. Ich kriege nur eine ordentliche Rente, wenn die Arbeit ordentlich bezahlt ist. Wir haben zu niedrige Löhne, wir
das
haben prekäre Beschäftigung.
Kommt jetzt aber jetzt mal die nicht mehr da in der Arbeitsschraube, was machen?
Also das ist der Teil, worüber ich nicht gerne reden möchte, ist, dass wir nur über Sozialtransfers reden. Unser Problem ist, dass zu viele Menschen von Sozialtransfers abhängig sind. Wir müssen dafür sorgen, dass die keine brauchen. Und das geht nur über Arbeit.
Aber reden Sie mal
also jetzt zeichnen wir wirklich ein Zerrbild. Also die Zahl der Hartz-IV-Bezieher in Deutschland von Sozialtransfers ist über 1,2 Millionen gesunken. Wir haben praktisch 2,5 Millionen weniger Arbeitslose als 2005.
Aber nicht Langzeitarbeitslose ist geblieben.
Nein, die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist das erste Mal
in einem Konjunkturzyklus, die davon betroffen sind.
Nein, aber das weiß ich selber. Wissen Sie, wenn Sie die Betroffenheitsfrage zählen, also statistisch praktisch dagegen zu halten, ist schwierig. Ich habe jedes Verständnis für jede von Ihnen. Ihre Beispiele kommen ja noch. Aber im Endeffekt, die Sozialpolitik der SPD jetzt in der Rente, die CDU hat es ja mitgemacht, mit Mütterrente oder bei der Rente mit 63, das war eine Facharbeiter, das war eigentlich eine Sozialpolitik für gut verdienende Facharbeiter. 1 Million Arbeitskräfte sind vorzeitig raus, obwohl man sie in der Wirtschaft gebraucht hätte, weil es für sie gereicht hätte. Dafür haben sie Beitragsvolumen in der Rentenversicherung verbraucht, das dann ihre Generation praktisch bezahlen wird.
Darauf würde ich gerne kurz reagieren. Fahren. Also ich persönlich störe mich richtig krass daran, wenn bei dieser Rentendiskussion, und das kommt ja sowohl so aus so einer CDU, aber auch aus so einer marktliberalen Ecke, dass es dann so ist, naja, wir nehmen jetzt den jungen Menschen die Rente weg, so. Es gibt auch junge Menschen, die in ganz schön prekären Situationen landen werden und wir werden davon profitieren, wenn wir eine sichere Rente haben, die gut auf staatlichen Beinen ist.
Aber
ich glaube, dass der Konflikt viel mehr auch, Sie hatten das gerade gesagt, dass es ganz oft ein anderes, also nicht so ein Äquivalenzsystem ist. Und ich glaube, dass das Problem nicht so alt gegen jung ist, sondern da eher so sehr reich gegen arm. So. Also, dass man halt die Leute, die viel Geld haben, für eine solidarische Gesellschaft einfach mehr zuziehen muss. Und ich finde das total unfair, wenn unsere Generation dazu benutzt wird, irgendwie zu sagen, ja, und deswegen ist das System der Grundrente übrigens schlecht, weil ich freue mich auch, wenn wir irgendwie eine gute Grundrente am Ende haben. Mir tut das nicht weh.
Die muss jemand bezahlen.
Und die mit den höchsten Einkommen und Vermögen könnten ein bisschen mehr bezahlen. Das wäre eine gute Idee.
Mehr Steuern. Also, Sie haben vorher, haben Oberschinski gefragt nach anderen Beispielen. Also, ich bin in der Schweiz geboren und kenne Schweizer Rentenmodell recht gut. Aber jetzt gucken Sie mal, diejenigen in Deutschland, die das Schweizer Modell bei der Rente wegen der Höherstufung der Kleinrenten gut finden, die sollten sich auch mal die Einkommensteuersätze in der Schweiz angucken. Die sind viel niedriger wie in Deutschland.
Und die Löhne sind viel höher als
ja, das kann, aber die Lebenshaltungskosten auch. Ich wohne in der Nähe von der Schweiz.
Wir fahren alle zum Aldi in Süddeutschland.
Ja, aber trotzdem, der entscheidende Punkt ist einer, nämlich den, Sie können die Leute nicht überall melken. Und schauen Sie sich an, also ich meine, Sie fangen jetzt an zu studieren, Frau Heinrich, und praktisch zahlen keine Einkommensteuer noch. Aber fragen Sie die Leute, auch unsere Zuschauer, die im Erwerbsleben sind, die Grenzsteuersätze, die wir abschöpfen, auch bei Einkommen, die gerade mal anderthalbfach über dem Durchschnittseinkommen liegen, das ist um die 50.000 Euro, die zahlen 42% plus Soli.
Herr Metzger,
und Sozialversicherung.
Darf ich fragen,
so.
wenn Sie alles das wortreich erklären, würden Sie dann also jemand wie Frau Quenstedt sagen, liebe Frau Quenstedt, einfach, es tut mir total leid für Sie, aber Sie haben Pech gehabt.
Nee, ich würde Frau Quenstedt sagen, also so wie sie ihr Leben einrichtet und wie sie es organisiert, allen Respekt davor. Also man will ja nicht so ins Detail gehen. Also Scheidung habe ich verstanden, sozusagen dann aus ihrem Einkommen, wenn sie Teilzeitjobs hatten, hätten sie nie auf eine Rente von rund 1.000 Euro kommen können, sondern die wäre niedriger. 100%ig. Also da kam vom Mann ein Ausgleich und da muss man ganz deutlich sagen.
Das, während der Ehe habe ich aus der Ehezeit 80 Euro
Anwartschaft nur gekriegt von ihrem Mann.
Das,
okay, das ist nicht viel.
Ist
aber
nicht viel.
Im Endeffekt, auch das ist übrigens eine Tatsache bei uns, dass wenn zum Beispiel Trennungen von Beziehungen, und Ehe ist ja nach dem bürgerlichen Gesetzbuch auch sozusagen mit gegenseitigen Rechten und Pflichten, wenn sie sich trennen im Alter, das ist oft der Absturz sozusagen für beide.
Für beide.
Das wird ganz oft verkannt.
Natürlich.
Klar. Und gleichzeitig, aber wenn Sie die Ansprüche individualisieren, dann viel Spaß, Herr Stegner. Also wenn das die Sozialdemokratie will, die Grünen wollen es zum Beispiel,
aber der
ist unbezahlbar.
Der Punkt ist doch der, was Frau Heinrich gesagt hat, ist doch der Punkt. Wir reden jetzt nicht darüber, dass wir die Leute zu sehr melken, damit es anderen besser geht. Sondern wir reden darüber, dass wir ein höchst ungerechtes System haben, wo Menschen, die arbeiten, am Ende keine Rente bekommen. Rente ist keine Sozialleistung nach Kassenlage, sondern Rente hat was mit Lebensleistung zu tun.
Richtig.
Und dann kommt dazu, dass Sie geschildert haben, die Miete ist zu hoch. Dann kommt dazu, dass die prekäre Beschäftigung da war. Dann kommt dazu, dass wir die Kindererziehung nicht richtig machen. Kinder sind keine kleinen Arbeitslosen. Das darf es schon mal gar nicht geben. Die müssen raus. Wir brauchen eine eigene Kindergrundsicherung. Das ist ein Punkt, den man machen muss. Ja. Und wenn man die Dinge zusammenzählt, kommen sie sofort in eine Situation, wo es jedenfalls deutlich weniger Menschen gibt.
Gut, dann wollen wir das doch mal eins nach dem anderen machen und gehen jetzt tatsächlich von den jetzigen Rentnern zu denen, die demnächst Rentner werden. Das betrifft Frau Orzol. Da geht es um die Frage tatsächlich, welche... Moment. Sie sind zu schnell, Mädchen.
Kein Problem.
Die Damen. Es geht tatsächlich um die Frage, wie kommt man aus dem Kreislauf raus, der heißt, wenn du nicht genügend einzahlst, wirst du natürlich später auch nicht genügend bekommen. Was, wenn der Job, den man hat, einfach nur mal einfach kein Geld gibt?
5 Jahre lang arbeitete Heike Orzol an einer Supermarktkasse, vermittelt durch eine Zeitarbeitsfirma, für 9,50 Euro die Stunde. Damit verdiente die vierfache Mutter deutlich weniger als ihre festangestellten Kollegen. Heike Orzol, eine von 7,5 Millionen Arbeitnehmern in sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen, wie Minijobs, befristeten Arbeitsverträgen und Leiharbeit. Viele dieser Berufstätigen können von ihrer Arbeit nicht oder nur schlecht leben. Warum lässt die Politik zu, dass Menschen, die arbeiten, in Armut bleiben oder in Armut rutschen?
Frau Orzol, wie war das bei Ihnen? Haben Sie sich, weil Sie einfach in derselben Kasse saßen wie die anderen, aber weniger verdient haben, haben Sie sich da gefühlt wie eine Arbeitnehmerin zweiter Klasse?
Ja, manchmal lassen die Menschen das halt.
Ganz ruhig.
Manchmal lassen die Menschen es leider einem auch spüren.
Die anderen Kollegen?
Ja, es gibt ja Kollegen, die da festarbeiten, sagen wir mal, bei der Firma. Ne? Und die dann sagen so, was willst du denn? Du bist doch nur einer von der Zeitarbeit. Aber die berechnen gar nicht, dass wir genau dieselbe Arbeit machen, die die machen, nur für viel weniger Geld.
Das ist so unfair. Sonst hätte Ihnen die Arbeit gefallen, die Sie da hatten. Also
ja,
insgesamt ist das schon was für Sie.
Das ist so.
Mit den Kollegen,
Job, der,
mit Kunden.
Na, super. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich heute noch in den Laden reinkomme, dann heißt es immer schon mal, oh, was machst du denn? Das sieht man ja gar nicht mehr. Da sage ich immer, tut mir auch wirklich leid, dass ich nicht mehr bei euch bin, aber es tut mir auch wirklich leid.
Sonst haben Sie sich da, also Sie haben sich da wohl gefühlt?
Ja, ich habe mit vielen Leuten von denen heute noch Kontakt. Ganz ehrlich gesagt, tut mir auch gut. Bin auch ganz froh drüber. Ne? Ist aber nur schade, ne, dass man da, also ich da rausgegangen bin, wo ich mich entlassen habe, war ich sehr traurig. Ich muss dazu sagen.
Müssen wir auch erzählen. Aber erstmal müssen wir wissen, warum die Zeitarbeit für Sie überhaupt eine Option war. Also Sie haben einen Abschluss gemacht, eine Hauptschule. Sie haben eine Lehre angefangen, die Sie nicht fortsetzen konnten, weil Sie Stauballergie ist weiter verbreitet, als man glaubt.
Ja.
Haben 4 Kinder bekommen und haben dann eben auch so mal hier, mal da. Und dann sind Sie in die Zeitarbeit gekommen. War das zu der Zeit die beste Möglichkeit, wieder in Arbeit zu kommen?
Ja.
Wie haben Sie sich das vorgestellt? Wie hat man Ihnen das so erklärt?
Man hat mir gesagt, wenn man in der Zeitarbeit zum Arbeiten kommt, das ist immer Grund, wieder in den Job reinzukommen. Das heißt, die Firmen würden einen dann auch meistens übernehmen. Mir wurde gesagt, damals nach 8 Monaten.
Wer hat das gesagt?
Das hat mir meine Zeitarbeitsfirma gesagt. Ach so.
Weil manchmal auch die Jobagenturen sowas sagen.
Ah, okay.
Das ist ja das Problem. Die
als
empfehlen
Einstieg.
Das.
Die sagen, sie gehen dahin und dann wird es ein Einstieg.
Genau, und dann hat man die beste Chance, wieder reinzukommen. Das ist die beste Alternative. Und meistens würde Firma Real die Leute sehr schnell einstellen.
Aber Sie waren nicht gleich im Supermarkt, sondern Sie haben ja auch anderswo gearbeitet.
Ja, ich habe auch schon zuvor in der Chipsfabrik gearbeitet. Aber ich habe Pech gehabt, ich musste sehr viel Nachtschicht machen. Mhm. Aus gesundheitlichen Gründen durfte ich keine Nachtschicht mehr machen. Dann habe ich zum Chef gesagt, geht das nicht, dass wir die Jüngeren in die Nachtschicht packen, dass ich dann wenigstens weiterarbeiten kann. Hat er zu mir gesagt, wenn Sie das nicht mehr können, dann sind Sie fehl am Platze. Super.
Wie lange haben Sie insgesamt Zeitarbeit gemacht?
Ich mache seit 2006 oder 2007 jetzt schon Zeitarbeit.
Also schon über 10 Jahre.
Über 10 Jahre.
Und dass Sie jetzt in dem Supermarkt nicht mehr sitzen, das liegt daran, Sie haben plötzlich eine Kündigung bekommen.
Ja.
Am selben Tag aber auch ein Brief, wo drin stand, Sie können in 3 Monaten und einem Tag wieder anfangen.
Ja, das ging sich um dieses neue Gesetz, was rausgekommen ist.
Ja, vielleicht können Sie das erklären, Herr Oppenheimer.
Ja. Was ist das? Das ist ein Gesetz, das gut gemeint war.
Aber
es ist drin alles. Ja. Das Gesetz sagt, Zeitarbeiter, die weniger haben als die Stammbelegschaft, die müssen nach 9 Monaten angeglichen werden. Gute Absicht.
Was ja auch gerecht.
Gute Absicht.
Ja.
Aber das ist dann zwischen Gesetz und Zeitarbeitsfirma ist das wie Hase und Igel. Und der Igel, die Zeitarbeitsfirma, sagt, wir gleichen nicht an, wir entlassen. Ja. Und wer will, kann nach einer Schamfrist von 3 Monaten
und einem Tag,
drei Monaten und einem Tag wieder anfangen.
Das aber ist dann fängt er wieder auf demselben
Niveau. Natürlich, wieder zu dem alten schlechten Lohn. Ja. Und das ist natürlich ein übler Trick. Und insofern war das Gesetz gut gemeint.
Aber am Ende gibt es mehr solche Fälle wie vorher.
Ja, ja.
Das ist nicht ein Einzelfall.
Nein, ich kenne die Infobriefe der Personal, der Zeitarbeitsfirmenverbände. Ja. Da wird das genau beschrieben. Ihr müsst aufpassen, ihr müsst das machen, ihr müsst so machen. Das ist üblich.
Aber
das
ist aber nicht üblich ist, Sie haben geklagt.
Ja.
Sie haben gesagt, nee, das lasse ich nicht mit mir machen.
Genau.
Und dann haben Sie sogar noch gewonnen.
Genau, gut. Der Chef hat zu mir gesagt, ich sollte nicht vor Gericht gehen. Ich hätte keine Chance, ich sollte das gar nicht versuchen. Und mein Mann hat dann zu mir gesagt, das lass mal prüfen, das kann es nicht sein. Mhm. Und dann haben wir einen Anwalt eingeschaltet, der dann sich das Papier angeguckt und sagte zu mir, wieso haben wir keine Chance? Das geht überhaupt nicht, was der macht, ist nicht gut, erlaubt. Das Gesetz ist widrig einfach. Ne?
Das heißt, Sie haben gewonnen, aber hat es Ihnen was geholfen?
Eigentlich nicht. Ja, die haben mich wieder eingestellt. Da war kein Problem. Aber das Problem war dieses: Man hat dann erstmal die ganze Zeit gar nichts für mich gehabt. Dann habe ich immer angerufen und gesagt: Wie sieht's aus mit Arbeit und so? Wir haben nichts für Sie, Real. Will Sie auch nicht mehr. Was ich niemals verstanden habe. Mhm. Und hinterher hat man mich dann 50 Kilometer weit jeden Tag fahren lassen, damit ich dann arbeiten darf.
Das heißt, Sie haben Sie gesagt: Das ist es nicht mehr?
Ja, dann bin ich krank geworden.
Sie haben das mit dem Knie.
Genau. Dann bin ich dann ins Krankenhaus, bin auch operiert worden, war dann jetzt fast ein Jahr krank. Mhm. Hab dann bei der Firma gesagt, ich bin wieder gesund, Leute. Ich kann ab dann und dann wieder arbeiten. Da kam die Kündigung.
Schöner Mist.
Ja, und dann hat man nur gefragt, warum das Geschäft wird aufgegeben.
Würden Sie denn jetzt wieder bei einer Zeitarbeitsfirma anfangen?
Nein.
Das war's.
Das war's für mich. Zweimal auf den Hintern gefallen, nicht nochmal.
Die Zeitarbeit, die Leiharbeit, Herr Oppenheimer, wurde ja eingeführt, um eben gerade Menschen mit unterschiedlichen Biografien, ausgestiegen, Kindererziehung, wieder in den Arbeitsmarkt reinzukriegen. Hat das funktioniert, Ihrer Meinung nach?
Das hat massenhaft funktioniert.
Also ein Erfolg?
Das war für die Betriebe natürlich großartig. Die haben eine Stammbelegschaft und für die Zeiten, wenn die Aufträge weg sind und so, dann werden die Leiharbeiter wieder weggeschickt. Mhm. Wunderbar. Für die Personalabteilung der Großbetriebe oder so ein Handelskonzern, Real, für die war das wunderbar. Ich war neulich beim Karstadt einkaufen und fing mit der Bedienung an zu sprechen über, es ist heiß hier und so und können Sie da nichts machen, ist doch unangenehm. Sagt sie, ich kann gar nichts machen, ich bin Leiharbeiterin.
Ja.
Also das heißt, die gibt's überall, die Kolleginnen und Männer auch, Kollegen am Fließband. Das hat funktioniert und die Jobcenter haben das massenhaft vermittelt. Und sie finden diese Beschäftigungen auch in kommunalen Ämtern und in Landesbehörden. Und also das heißt, es gibt keinen Grund, sich politisch darüber aufzuregen, weil ich glaube, dass die Politik solche Jobs auch vergibt. Also nicht die Politik vergibt sie, aber ich glaube, dass in Bundesbehörden auch Menschen arbeiten, die Zeitarbeit haben oder Leiharbeit machen. Das heißt, das gibt es öfter, als wir wissen.
Sie finden, das ist ein Erfolg gewesen, Herr Metzger? Diese Art von Mobilisierung des Arbeitsmarktes, wie man es gesagt hat.
Auf jeden Fall. Und zwar deshalb, weil das Gros, also das ist immer eine Frage, schildert man ein Zerrbild, das ist eine Sauerei. Bei ja. Ihnen sage ich ohne jede Einschränkung. Und da gehört real eine auf die Mütze. Gott sei Dank haben Sie geklagt. Um ja. das ganz deutlich zu sagen, das
ist kein Einzel- Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.
Real hat das nicht gemacht. Nee,
das war nicht real.
Das war ja nicht bei Zeitarbeitsfirma.
Die Zeit, aber natürlich in Abstimmung im Endeffekt mit der Firma, weil die Firma selber war daran interessiert, dass sie lohndrückende Zeitarbeitnehmer auf maximal 18 Monate. Wäre es heute möglich, nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, das 2016 revidiert wurde und seit 1. April 2017 gilt. Also ich habe mich auch vorbereitet auf die Sendung. Und jetzt Folgendes, die Situation ist die, ich komme ja aus einer Gegend, wo wir eine Beschäftigungslosigkeit oder eine Arbeitslosenquote von weniger als 3% haben im Süden von Baden-Württemberg. Bei uns suchen die Betriebe händeringend Personal, die kriegen keins. Und zwar jetzt nicht an der Ladenkasse bei Real, sondern Ingenieure, ausgebildete Fachleute, die gehen zu Zeitarbeitsfirmen. Das sind junge Leute, die sagen, ich gehe zur Zeitarbeitsfirma mit einer qualifizierten Ausbildung. Die werden auch anständig bezahlt und gucken dann in die Betriebe rein und nehmen das als Sprungbrett. Die sagen, ich gucke mir die Betriebe an. Der Betrieb sieht, bin ich gut als Arbeitnehmer, gefällt es mir als Arbeitnehmer dort, dann werde ich übernommen. Und ungefähr 2/3 der Beschäftigten mit qualifizierter Ausbildung bei den Zeitarbeitsfirmen werden von den Firmen übernommen. Und ein zweiter Aspekt, 2000...
Aber Sie verdienen einfach weniger Geld. Ist das in Ordnung?
Nein, das, durch die Regelung, also die Leute, die übernommen werden, kriegen natürlich...
Ja, aber wenn sie übernommen werden, da sind wir ja noch nicht. Aber bevor sie übernommen werden und bevor sie gekündigt werden, verdienen die einfach weniger Geld.
Also die Leute, von denen ich jetzt gerade rede, mit einer Qualifikation...
Wir reden jetzt mal von allen.
Aber bei den normalen Zeitarbeitsfirmen ist es doch so, dass die weniger Geld haben. Und diese Tricks, die wir da hören, sind leider gang und gäbe. Ja. Und deswegen muss man sagen, der Staat hat damals das eingeführt. Wenn ich das mal sagen darf, hat es eingeführt.
Der Staat war damals Sie, Herr Stegner. Das muss man trotzdem immer wieder mal sagen.
Ich habe das damals kritisiert. Ich sage es nochmal. Ich kritisiere es auch heute. Ich habe da meine Meinung nicht ändern müssen. Es ist schlecht, dass so gewesen ist. Aber ich will sagen, was der Grund war. Man hat damals gesagt, wir haben hohe Arbeitslosigkeit. Produktionsspitzen, Leute, die lange arbeitslos waren, die wollen man wieder an den Arbeitsmarkt ranführen. Hat man gesagt, so machen wir das. Was ist aber passiert? Das war keine Brücke in den Arbeitsmarkt, sondern die Unternehmen haben eine Brücke aus dem Arbeitsmarkt rausgemacht. Sie haben reguläre Beschäftigung in prekäre verwandelt, in Zeitarbeit verwandelt. In Spanien bekommt man bei Zeit- und Leiharbeit mehr Geld als bei anderer Beschäftigung, weil das Risiko höher ist. Könnte man ja auch machen. Und das Gesetz, was Sie schon haben, war nicht nur eins mit guter Absicht, sondern war sogar ein gutes Gesetz, weil es nämlich dafür gesorgt hat, dass das nicht länger so bezahlt werden darf. Und dann argumentieren die Unternehmen, ja, dann muss ich ja die Leute entlassen. Die Wirtschaft ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Ja, der Missbrauch durch Unternehmen, den schaffen Sie mit keinem Gesetz. Vollkommen
ganz kurz, bevor Sie, Herr Metzger, weil wir natürlich also sowohl die Zeitarbeitsfirma als auch Real nicht in der Sendung sitzen haben, muss ich sagen, die Zeitarbeitsfirma gibt es im Moment so jedenfalls nicht mehr mit dem Sektor. Und das, was Real dazu sagt, Herr Stegner, das geht an Sie. Die haben gesagt, Sie haben hier ein Gesetz gemacht, das eben gesagt hat, nach 9 Monaten müssen die das gleiche Geld verdienen, nach 18 Monaten müssen sie in die Festanstellung übernommen werden. Da sagen die, das ist eben nicht im Sinne, sondern sie versuchen saisonale eben Bedarfsspitzen auszugleichen. Das sei völlig praxisfern.
Aber so reden Unternehmer seit 100 Jahren, die was gegen Arbeitnehmerrechte haben.
Sie unterstellen also den Unternehmern, den
natürlich,
nur
ich muss Ihnen mal ganz ehrlich sagen,
es gibt
eine Methode, lassen Sie mal sagen, ich darf andere Meinung sein als Sie. Man kann das ja auch anders regeln. Wir würden uns zum Beispiel wünschen, dass das Betriebsverfassungsgesetz geändert wird und dass die Betriebsräte mitzureden haben, wie viel Leih- und Zeitarbeit es gibt. Die wissen nämlich, worum es geht, denn die Konkurrenz zwischen der Stammbelegschaft und den anderen ist ja auch nicht gut. Das untergräbt die Solidarität. Sie haben es doch geschildert, dass das nicht gut ist untereinander.
Jetzt machen wir das Bild noch ein bisschen größer und sagen, alles dieses, was es gibt, es geht zurück auf eine große Reform. Das war die Agenda 2010. Ja. Da wurde dieser Zeitarbeitssektor unglaublich ausgeweitet. Gleichzeitig die Minijobs. Es ist ein riesengroßer Niedriglohnbereich entstanden in Deutschland, den eben die SPD zu verantworten hat.
Der ist damals gemacht worden von der rot-grünen Regierung mit einem schwarz-gelben Bundesrat. Das werden 5 Millionen Arbeitslose. Da waren nicht nur schlechte Absichten dahinter. Nur ich muss sagen, der Grund ist nach meiner Einschätzung der, die SPD hat sich damals, wie andere auch, diesem neoliberalen Zeitgeist angepasst. Das war falsch. Wir haben viele Menschen vergrätzt damit. Die sind richtig zornig darüber, auch zu Recht übrigens, weil wir Arbeit entwertet haben. Wir müssen wieder zurückkehren. Meine Vorstellung ist die, dass jemand, der arbeitet, dafür so bezahlt werden muss, dass er davon leben kann, eine ordentliche Rente. Und zwar egal, was er tut. Jede Arbeit, die geleistet wird, ist es wert, ordentlich bezahlt zu werden.
Das heißt also, wenn Sie den Mindestlohn anheben, dann wäre auch Frau Orzoll, egal ob Zeitarbeit oder nicht
Richtig.
Zeitarbeit.
Der Mindestlohn muss mindestens hoch auf 12 Euro. Das ist ja auch unsere Forderung. Ja. Die vertritt übrigens sogar Olaf Scholz auch. Also das ist in der SPD nicht.
Sogar Olaf Scholz. Sogar
ja, ich wollte damit nur sagen, die ganze SPD vertritt das. Das war mein Argument. Okay. Ach so. Und nicht, da sind wir im Streit mit den Konservativen, mit den Unternehmern. Weil die immer sagen, ihr maßregelt uns zu sehr. Soziale Marktwirtschaft heißt, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist und nicht umgekehrt.
So, Herr Metzger, ja. Vorher haben Sie ja ihr auch das Wort geführt und haben gesagt, na klar, also wer wenig einzahlt, der kann auch nachher keinen Anspruch haben. Jetzt ist Frau Orzoll nicht schuld daran, dass sie wenig einzahlt, sondern die Umstände sind es. Sie können doch nicht in einem Atemzug sagen, das ist richtig, wenn die Renten dann niedrig sind, dann ist es halt so, und im zweiten Atemzug den Niedriglohnsektor verteidigen, oder doch?
Also wir werden praktisch Menschen mit geringer Qualifikation nicht bezahlen können auf einem Level, wo lebensstandardsicherndes Alterseinkommen möglich ist. Okay. Das wird niemals gehen, um Gottes Willen.
In Ihrer Welt nicht.
Nein, nicht auch in Ihrer Welt.
Herr Metzger hat das Wort.
Wenn es konkret wird, Herr Stegner, wenn es konkret wird, müssen auch Sozialdemokraten in Regierungsverantwortung den Kopf hinhalten und die Kohle ausgeben dafür. Und das ist im Prinzip unglaublich. Und dann kommt noch dazu, Sie sagen immer praktisch, natürlich muss die Wirtschaft den Menschen dienen, ganz richtig. Aber die Menschen sind gleichzeitig sozusagen Kunden, Bürger und tun alles, beispielsweise im Einzelhandel. Ja. Der Preisdruck im Einzelhandel ist so brutal, dass im Prinzip die Leute, die quasi uns bedienen, weil der Preisdruck so extrem ist, nicht bereit sind, mehr zu bezahlen.
Dann muss man eingreifen. Ich will Ihnen mal was sagen. Man kann doch nicht ernsthaft sagen, der Milchbauer, der seine Milch verkauft, kann davon nicht leben, weil die großen Einzelhandelsriesen ihn so erpressen, dass man es wegschenken und wegschütten kann. Das ist doch falsch. Anderswo verhungern Menschen auf der Welt. Wir müssen doch dazu kommen, dass sich solche Dinge ändern. Wenn Politik das nicht mehr ändern kann, dann braucht es sie nicht.
Was würde denn passieren, Herr Metzger, wenn der Mindestlohn einfach angehoben wird? Das würde ja tatsächlich das Problem von Frau Orzoll einfach lösen. Dann hätte sie auch nicht weniger als die Kollegen an der Kasse, egal ob sie in der Zeitarbeitsfirma ist oder festangestellt.
Dann wird es so laufen, dass sie praktisch die Schwarzarbeit wieder steigt. Ganz eindeutig, weil gucken Sie mal heute, wenn Sie im Endeffekt, wenn man im Hartz-IV-Bezug ist zum Beispiel und was dazu verdient, durch die hohe Abschöpfungsquote, gegen die ich bin, läuft es häufig so, dass man dann die Leute für 100 oder 200 Euro angemeldet sind, dass sie gerade so viel verdienen, dass es nicht abgeschöpft wird, aber dann Cash auf die Kralle, kommt die Kohle in der Gastronomie und im Einzelhandel. So läuft's doch.
Gut, und
das
was ist wäre
Realität.
Ihr Gegenvorschlag? Aber was wäre denn Ihr Gegenvorschlag?
Der Gegenvorschlag ist der, dass wir in unserer Gesellschaft uns als Verbraucher, als Kunden klar und deutlich machen, dass wir im Prinzip höhere Preise bezahlen müssen, wenn wir höhere Löhne wollen. Weil,
das kann aber zum Beispiel Frau Quenstedt schon mal nicht.
Ja, das weiß ich.
Also, ich habe immer das Gefühl, man argumentiert in so einer Spirale.
Ja, ja.
Aber aus der Spirale. Wenn es höhere Löhne gibt, kann man auch höhere Preise
bezahlen. Wie kommt man aus der Spirale raus?
Marktwirtschaft besteht schon darin, dass im Prinzip quasi Angebot und Nachfrage ein Stück weit regeln. Und beispielsweise bei der Miete. Mir ist klar, Sie wohnen in Hamburg. In den Ballungsräumen, wenn immer mehr Leute in die Ballungsräume reingehen, Berlin wächst jedes Jahr um 40.000 oder 60.000 Einwohner, gibt es einen Wohnbedarf. Und wenn nicht gebaut wird, dann läuft nichts. Und wenn Sie da einen Mietpreisdeckel machen, dann verschrecken Sie die Investoren.
Ach, das ist doch
dann
Quatsch.
Wird erst recht nichts
dann
gebaut.
Muss man Genossenschaftswohnen machen und dafür sorgen, dass die nicht solche hohen Spekulationsgewinne machen. Dann muss man das wegbesteuern und die Grundwerte besteuern. Und Sie können mir doch nicht ernsthaft erzählen, bei Ihnen war das vorhin, dass Sie fast die Hälfte dessen, was Sie haben,
ausgeben,
vermieten. Genau. Das ist absurd. Das darf nicht mehr als ein Drittel sein. Sonst
für 50
ist das doch Quadratmeter. Und da muss der Staat eingreifen. Marktwirtschaft heißt doch nicht, der Unternehmer kann machen, was er will.
Aber wenn der Staat eingreift, zahlen es die Steuerzahler und die Beitragszahler.
Die wollen sich ja gerne jetzt streiten.
Nein, die Frage ist, ob es etwas gibt, also Mindestlohn ist das, was Herr Stegner vorschlägt.
Bei Mindestlohn wollte ich einsteigen.
Und Herr Metzger sagt,
er sagt, wenn wir den Mindestlohn erhöhen, dann stimmt die Kalkulation der Unternehmen nicht mehr. Aber in meinem hohen Alter, ich erinnere mich, als der Mindestlohn eingeführt wurde, da hieß es auch, die Welt geht jetzt unter.
Ja, ich weiß.
Und ehrlich gesagt, er ist eingeführt worden und die Welt ist nicht untergegangen.
Im Gegenteil.
Und dann gucke ich mich immer gerne um, was gibt so außer Deutschland noch. Und es gibt Länder, die zahlen deutlich höhere Mindestlöhne. Und wissen Sie was? Die existieren auch.
Na, keine Frage.
Und deswegen ist das kein Argument, höherer Mindestlohn führt zu höheren Preisen und die Kunden werden benachteiligt und so. möchte ich nicht mehr hören, hat nicht gestimmt und stimmt auch in Zukunft nicht.
Das heißt also, da ist ein klares, also Sie schlagen sich jetzt einfach mal auf die Seite von Herrn Stegner.
Ja, aber nicht wegen Herrn Stegner, der hat schon hin und wieder recht, so ist es nicht.
Das ist schön, dass Sie das
sagen. Also Mindestlohn, das hätte Ihnen auf jeden Fall geholfen. Was hilft Ihnen denn jetzt in der Situation, in der Sie jetzt sind? Haben Sie Hoffnung, dass Sie wieder in Lohn und Brot kommen?
Ich möchte dazu sagen, ich hatte gestern ein Vorstellungsgespräch. Das ist auch gut gelaufen, würde ich sagen. Und da werde ich wohl, wenn die Probearbeiten besteht, also habe ich jetzt am Dienstag ein Probearbeiten und wenn es klappt, werde ich
auch, was?
Dann habe ich wieder was.
Und ist das gut bezahlt, frage ich jetzt mal.
Ich sag mal so, es gibt jetzt erstmal wohl einen kleineren Betrag an Geld, das ist ein Einstieg, ne? Das ist ganz klar. Aber er hat mir versprochen, wenn ich ein halbes Jahr dabei bin und merkt, dass ich gut arbeiten kann, dann können wir uns über mehr Bezahlung unterhalten.
Wenn Sie das hören, was die Politik da so macht, Sie haben ja vorher von Ihrer Tochter erzählt. Sie haben gesagt, die Kinder sollen es mal besser haben. Die Tochter haben Sie vorher voll stolz erzählt. Die zieht das jetzt durch, die wird das eben schaffen. Haben Sie das Gefühl, die wird es auch von der Politik her, das verbessert sich, das Umfeld? Machen die das richtig, die da sitzen?
Also ich muss sagen, ich habe gar keinen Glauben mehr an der Politik. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich möchte gar nicht mehr wählen gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin immer der Meinung, es wird zu viel versprochen, aber es wird nicht gehalten. Das ist das Problem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo dieses Gesetz rauskam, von der Nahles. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, und das wird mein Ende werden. Und dann hat mein Mann gesagt, niemals. Da habe ich gesagt, es wird mein Ende. Und dahinter, wo es mein Ende war, habe ich gesagt zu meinem Mann, was habe ich dir gesagt? Das wird mein Ende werden.
Wie passiert sowas eigentlich, Herr Stegner? Da will eine Politikerin einen Missstand beseitigen und führt am Ende wird das so, dass es noch schlimmer wird. Wie kann sowas passieren?
Ja, der Punkt ist nicht, dass das schlechter geworden ist wegen dem Gesetz, sondern die Behauptung der Unternehmen ist. Daran können wir uns ja leider nicht halten, weil es im Wettbewerb nicht
geht.
Doch,
in dem Gesetz steht drin, nach 3 Monaten könnte das quasi wieder eingestellt werden.
Nein, in dem Gesetz steht vor allen Dingen drin, man darf nicht so lange schlechter bezahlt werden. Das ist ja der Punkt, um den es geht. Das Gesetz will Ihnen ja helfen, wenn man akzeptiert. Die andere Alternative wäre gewesen, das nicht zu tun. Man ändert das Gesetz nicht, dann dürfen Sie weiter schlechter bezahlt werden. Das kann ja nicht richtig sein.
Es sind aber zu viele Lücken, die da sind, die Schlupflöcher für Zeitarbeit.
Aber das schafft eben keine Politik der Welt.
Das ist das Traurige.
Weil Sie ja nicht nur die Unternehmen haben, Sie haben ja auch sehr ordentlich zahlende Betriebe, will ich auch mal sagen, das gibt es ja auch. Und es gibt ordentliche Tarifverträge und all dieses. Aber es gibt halt auch das andere. Und das schaffen Sie mit keinem Gesetz der Welt. Was ich glaube, was man tun muss, der Staat muss daraus lernen, wenn Unternehmen solche Gesetze missbrauchen, dass man deutlich härter die Dinge regelt. Und ein Mindestlohn zum Beispiel, das macht man ja nicht gerne, weil es ja nicht Tarifautonomie gibt, der zum Beispiel beseitigt einen großen Teil des Übels, weil wir dann sagen, wenn der Mindestlohn so hoch ist, dass man davon jedenfalls leben kann und nicht in Altersarmut gerät, dann haben wir einiges geschaffen. Das müssen wir jetzt einfach tun, das muss durchgesetzt werden.
Gucken wir mal, ob das durchgesetzt wird. Sie wollen ja SPD-Chef werden, dann werden Sie ohne die CDU wahrscheinlich regieren, weil Sie aus der Gruppe...
Also
wir gucken mal, was Sie machen. Aber sehr wichtig ist die nächste Frage. Tatsächlich die, wie man aus dem Kreislauf rauskommt. Und der Kreislauf beginnt ja manchmal auch mit einem Gesetzesvorhaben, das die SPD vor vielen, vielen Jahren auf den Weg gebracht hat. Wir sind bei dem Thema Hartz IV und wir sind vor allem bei dem Thema, dass die nächste Generation der Armut droht, betrifft. Und dann sind wir bei der Frage, wie schwer ist es, aus einem solchen Kreislauf von Armut, Hartz IV, Arbeitslosigkeit auszubrechen?
Hartz IV ist der größte Scheiß. Mit diesem wütenden Tweet wird Sarah Lee Heinrich letztes Jahr bundesweit bekannt. Die heute 18-Jährige weiß, wovon sie spricht. Die Tochter einer alleinerziehenden Mutter ist mit Hartz IV aufgewachsen. So wie ihr geht es ca. 2 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Sozialforscher sind sich seit Jahren einig. Für die meisten Betroffenen bleibt Armut ein Dauerzustand. Sarah Lee Heinrich will diesen Teufelskreis durchbrechen. Im Sommer hat sie Abitur gemacht. Nächsten Monat beginnt sie ein Studium.
Frau Heinrich, Hartz IV ist der größte Scheiß. Das haben Sie auf den Punkt gebracht. Sie haben damit wirklich über Nacht viel Aufmerksamkeit bekommen, haben einen ehemaligen Bundespräsidenten getroffen und ganz viele Menschen gesprochen. Was hat Sie in diesem Moment so genervt, dass Sie da so ausgeflippt sind?
Ich erinnere mich da noch richtig gut dran. Ich war gerade zu Hause auf der Couch und habe Ich wollte nach dem Abitur ein FSJ machen, dieses freiwillige soziale Jahr, mich irgendwie ein bisschen sozial engagieren. Und wusste aber, ich muss dafür ausziehen, weil ich halt vom Dorf komme und ich konnte mir kein Auto, also ich konnte es mir nicht leisten, irgendwie mit einem Auto umzugehen. Aber ich konnte mir halt auch das Monatsticket nicht leisten. Deswegen habe ich nach Wohnungen in Bochum geschaut und gemerkt, dass ich niemals ausziehen kann mit dem Geld, das ich habe. Denn dann habe ich mir angeschaut, was ich dort alles einreichen muss. Und vor allem fiel mein Blick dann auf das Thema Kaution. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, hey, ich habe aber gar kein erspartes Geld, weil man soll ja auch nicht so wirklich viel sparen, wenn man in Hartz IV lebt. Aber halt nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder. Und bin in Panik geraten, weil ich sehr viel darüber nachgedacht habe, hey, nach dem Abitur wird alles anders, ich ziehe aus, ich falle dann auch nicht mehr unter Hartz IV, was ich ja zu dem Zeitpunkt getan habe, obwohl ich ja jetzt nicht arbeitslos war, ich war einfach nur ein
Ihre
Kind.
Ihre Mutter ist einfach genau. alleinerziehend, arbeitslos,
Hartz IV, ja. Ja, aber genau, wegen dieser Bedarfsgemeinschaft bin ich ja eben da drunter gefallen und dann wurde mir klar, vielleicht wird das doch alles sehr, sehr viel schwieriger, als ich dachte und was passiert, wenn ich es nicht hinkriege? Und dann war ich einfach so wütend, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man auf der einen Seite ständig darüber reden kann, oh ja, es ist so schlimm in Deutschland, Armut wird von Generation zu Generation weitervererbt und wir finden das alle so schrecklich. Und gleichzeitig habe ich mich total im Stich gelassen gefühlt, weil ich nicht wusste, an wen wende ich mich jetzt, um aus Hartz IV rauszukommen. Es hat sich angefühlt wie so ein ganz schrecklicher Teufelskreis und dann habe ich mich auf Twitter darüber aufgeregt.
Und zack hatten Sie die Aufmerksamkeit Deutschlands. Sie müssen es uns trotzdem noch ein bisschen schildern. Also aufwachsen in einer Hartz IV-Gemeinschaft. Also die Mutter ist alleinerziehend, Hartz IV-Bezieherin. Das heißt, Sie haben einfach von Anfang an mit nichts versucht rumzukommen. Woran merkt ein Kind das besonders deutlich?
Also
ab wann?
Also für mich wurde es besonders klar, als ich auf die weiterführende Schule gegangen bin. Ich bin damals auf ein Gymnasium gegangen, muss man ja sagen, passiert ja auch nicht so oft.
Welches Bundesland?
NRW.
Okay, das heißt also nach der vierten Klasse.
Nach der vierten Klasse. Und dann war ich auf einem Gymnasium und habe direkt gemerkt, da haben alle Leute sehr viel mehr Geld als ich. Und das, was bei Kindern passiert, ist ja so dieser krasse Druck, irgendwie sich anzugleichen, aber auch nichts zu tun, was irgendwie der Norm nicht entspricht. Und dann hörte ich, wie Menschen darüber lästern, dass man bei C&A oder bei Kick einkauft und habe gemerkt, Moment mal, die Situation, in der ich bin, ist anscheinend etwas, für das ich mich wirklich schämen muss. Mhm. Und ab dem Punkt fing das dann an, wo man dann anfängt, das so krass zu verstecken. Mhm. Und dazu kam dann neben diesem ständigen Verstecken auch gerade in Zeiten der Jugend so, man möchte auch mal mit seinen Freunden rausgehen, man möchte auch ein soziales Leben haben. Und das ist ja auch ein Punkt, der jetzt gerade so oft diskutiert wird, dass in so Hartz IV so soziale Teilhabe nicht ordentlich mit eingepreist
ist. Das ist ja schon so ein Politikersprecher, aber was heißt denn das?
Also damit meine ich das Kino, damit meine ich die Pizza, damit meine ich das Bier auf dem Schützenfest, damit meine ich aber auch den Tanzverein, für den ich über das Bildungs- und Teilhabepaket, das so gut sein soll, nicht genug Geld bekommen habe, um mir einen Tanzkurs zu leisten.
Wie viel haben Sie denn da bekommen?
Man kann dann so 10 Euro im Monat beantragen.
Muss man aber schon Pleatsch sein, ne? Da muss man schon Anträge ausfüllen.
Genau, dann muss man sich das auch irgendwie, ne? Also das ist ja auch so eine Scham und so eine Bittstellerposition. Ich muss jetzt darum bitten, dass ich irgendwie Sport treiben kann. Mhm. Haben wir aber gemacht. Aber der Tanzkurs hat halt 30 Euro gekostet. Und wenn Hartz IV wenn das so nur Existenzminimum ist, heißt das, wir sollen für 20 Euro im Monat weniger essen, damit ich tanzen gehen kann. Mhm. Und da merkt man halt, es ist nicht ordentlich, also es wird nicht mitberechnet, dass ich vielleicht auch solche Bedürfnisse habe.
Auf wen waren Sie denn sauer in der ersten Zeit? Also wenn Sie, ich stelle es mir schwierig vor, Sie gehen zu Ihrer Mutter wahrscheinlich und sagen, ich brauche eine bestimmte Marken oder halt eben nicht C&A und nicht Kick und sie kann es Ihnen nicht geben.
Ja, ich
oder was hat sie gesagt?
Ja, es war halt nicht drin. Und ich war auch sauer auf Mama so und ich war sauer auf uns, weil, naja, uns hat niemand gesagt, dass wir nicht selber schuld daran sind, sondern das ist genau das Ding, wenn man die ganze Zeit zu solchen Familien sagt, so, oder auch zu solchen Menschen, du bist schuld daran, wenn du in Armut lebst. Die Kinder kriegen das ja auch mit, so. Und dann dachte ich so, ja, dann sind wir vielleicht schuld daran, vielleicht ist Mama schuld daran, vielleicht bin ich schuld daran, vielleicht müsste ich irgendwas machen.
Also haben Sie mit Mama gestritten?
Und das sorgt dafür, dass es nicht so schön für ein Familienverhältnis ist. Wir haben uns richtig oft um Geld gestritten. Ich wollte, dass ich ein höheres Taschengeld bekomme, damit ich mir andere Anziehsachen kaufe oder dass sie nicht für mich einkauft und mir stattdessen das Geld gibt, damit ich darüber entscheiden kann und ich mir vielleicht einen Pulli zu wenig im Winter kaufen kann, aber dafür den teureren Pulli, was Quatsch ist, weil es ist kalt. Aber genau diese Streitigkeiten hatten wir dann richtig lange und die sind auch aufs Verhältnis gegangen. Und dann in dem Moment, so, wo ich so 8., 9. Klasse dann so ein bisschen mehr verstanden habe, auch so wie Politik funktioniert und mir klar geworden ist, Armut ist nicht einfach das Problem von einzelnen Personen, die es irgendwie verkackt haben im Leben, wenn man das so sagen darf beim ARD. Sondern das ist auch irgendwie so ein strukturelles Problem. Also das ist ein Problem, das von Politik gemacht wird. Und gerade Hartz IV war ein Problem, das wurde ja auch politisch entschieden, dass es so sein soll und dass dieses System so sein soll. Und was zum einen hieß so, wir sind gar nicht schuld daran, also ne? Ja. Auf der anderen Seite war auch so, ja, aber was machen wir jetzt damit? So, wir sind nicht schuld daran, aber es ist so weit weg, wir haben darauf gar keinen Einfluss und wir müssen jetzt einfach damit klarkommen.
Ist dieses, dass Sie Abitur machen wollten, dass Sie studieren wollten, ist das so eine Selbstverständlichkeit für Sie mit der Herkunft? Oder ist es eher so, dass auch wenn das, wussten die Lehrer, dass Sie Hartz IV beziehen?
Die Lehrer wussten das so zum Teil indirekt, weil man musste natürlich immer für die Klassenfahrten den Zettel auch abgeben, genau. Dass das irgendwie anders überwiesen werden muss. Oder sie haben einen dann angesprochen, wenn das Geld nicht da war. Und dann stand man in der 7. Klasse da und musste dem Lehrer erklären, dass man eigentlich Hartz IV bezieht und dass es einem sehr leid tut, was eine schreckliche Situation ist für ein junges Kind. Ich hatte früh gute Noten, also in der Grundschule. Und dann meinte Mama halt so, du wirst später studieren gehen. Und das ist dann auch ein sehr bedeutungsschwerer Satz in so einer Familie, weil ich wusste, ich werde die Erste sein, die auf ersten Weg studieren geht, wenn ich das jetzt durchziehe. Und ich werde Mama halt auch stolz damit machen, was ich dort tun werde. Und dann habe ich mich halt auch auf den Gedanken festgebissen. Ich hatte erst auch überlegt, nur auf die Gesamtschule zu gehen und mal zu gucken, aber bin dann aufs Gymnasium gegangen, habe es dann auch gemacht. Aber so einfach war das dann halt nicht. Und wenn ich nicht irgendwie Unterstützung in der Schule gehabt hätte, hätte das nicht geklappt.
Sie haben einen Nachhilfesatz im Hartz IV, oder?
Ja, Nachhilfesatz im Hartz IV, das ist so eine lustige Geschichte. Man kann das beantragen, dass man Nachhilfe bekommen kann. Mhm. Aber nur, wenn man schon so schlecht ist, dass man quasi sitzen bleibt. Also wenn man...
Ab einer 5 oder was?
Ja, genau, so ab der 5 plus, 4 minus. Also wenn man die ganze Zeit irgendwie 4 stand und man sieht so, die Person ist einfach schlecht in Mathe und man müsste da jetzt mal irgendwie das Grundwissen nachholen, dann kriegt man die Nachhilfe nicht bezahlt. Und wenn die Person dann so schlecht ist, dass man es nicht mehr aufholen kann, dann kann man sich so einen Antrag bei der AGA abholen. Und das ist ja so absurd und deswegen gingen eben nicht so viele
Haben
Kinder
gut von... Haben Sie Nachhilfe bekommen dann?
Ich habe keine Nachhilfe bekommen, ich habe sie nicht gebraucht. Also ich bin nie in dieses 4er-5er-Ding reingerutscht, bin ich auch ganz froh drum. Aber gerade die Kinder aus den Familien, wo die Eltern denen jetzt nicht so viel mitgeben können, die sich nicht mit den Kindern irgendwie an den Tisch setzen und mit denen die Hausaufgaben machen, die bräuchten das ja viel mehr. Und stattdessen sind das dann, keine Ahnung, die Eltern, wo beide Ärzte sind, die ihr Kind noch zweimal die Woche in die Nachhilfe schicken, weil das Kind soll ja auch später die Arztpraxis übernehmen, obwohl es andere viel mehr bräuchten, aber den Zugang nicht kriegen. Und deswegen gehen dann am Ende nicht mehr so viele von den Kindern, die kein Geld hatten, auch studieren, weil sie auch die finanzielle Ausstattung für das, was da auf einen zukommt, gar nicht haben.
Sie haben jetzt Ihr Abiturzeugnis in der Hand seit dem Sommer. Und was steht für eine Note drauf?
Eine gute. Ja, ich bin mit 1,2 rausgegangen.
Wow, toll.
Respekt.
Und jetzt steht das Studium an.
Genau.
Aber das heißt, Sie müssen ja vermutlich dann in eine andere Stadt ziehen. Wohnung, Kaution, Ersteinrichtung, all das. Wie geht das?
Es geht schwer und irgendwie auch fast gar nicht. Ich hatte Glück, ich hatte eine Patentante, die wollte mir den Führerschein bezahlen. Das Geld für den Führerschein ist jetzt nicht mehr da. Das habe ich halt für meine Ersteinrichtungen ausgeben müssen und für die ersten Mieten, damit der Übergang auch irgendwie da ist, weil ich musste ja erst aus Hartz IV raus, also ausziehen, bevor ich auch irgendwie einen Nebenjob haben durfte.
Weil sonst wird das angerechnet.
Genau, wenn man einen Nebenjob hat als Kind. Von einer Person, die Hartz IV verdient. Also so ganz viele Kinder in meinem Alter, die holen sich einen Nebenjob, weil sie mit ihren Freunden nach Spanien in Urlaub fahren wollen. Und
davon
irgendwie
müssen sie so, das meiste dem Amt abgeben.
Genau, und wenn ich jetzt für 450 Euro arbeiten würde, dürfte ich nur 170 behalten. Und das ist halt ein bisschen absurd. Und deswegen macht man das dann halt auch nicht. Und man hat auch nicht viel von diesem Geld. Und benutzt das dann halt eher für das Bier und die Pizza und den Tanzunterricht. Deswegen hatte ich nichts, außer eben dann das Geld, was noch irgendwie zusammengespart wurde von der ganzen Familie. Und davon ist alles jetzt bezahlt. Jetzt ist bald Oktober. Ich bin so ziemlich bei Null mit meinen Ersparnissen. Habe mich aber auf ein Stipendium beworben und das bekommen. Das ist dann so auf BAföG-Höhe plus ein bisschen mehr angesiedelt. Und werde dann davon jetzt mein Studium bestreiten.
Es ist klasse. Ich höre Ihnen wirklich total gerne zu. Sie sind auch politisch interessiert, Sie sind politisch begabt, Sie haben ein Praktikum gemacht, jetzt haben Sie auch angefangen, sich für die Grünen zu engagieren, haben einen Verband gegründet, wenn ich das richtig weiß. Die Grünen haben das mal mit beschlossen, ja. Hartz IV. Werden Sie jetzt dann soweit und Ihrer Partei sagen, Leute, schafft das Ding wieder ab? Oder was ist Ihre Idee dazu?
Ich bin schon vor 2 Jahren soweit gewesen, denen zu sagen. Ich bin auch noch gar nicht so lange Parteimitglied. Also ich war bei der Grünen Jugend, aber hatte genau deswegen so diesen Argwohn gegenüber den Grünen, weil ich genau wusste, dass sie dafür mitverantwortlich sind. Und ich finde es auch okay, denen das richtig vorzuwerfen, sowohl der SPD als auch den Grünen. Ich finde aber auch wichtig zu sagen, es zählt jetzt auch, wie sich die Parteien neu aufstellen.
Und dass sie was ändern.
Und ich sehe eben, dass sowohl SPD als auch Grüne irgendwie verstanden haben, dass es einfach nicht mehr haltbar ist, dieses Konzept, und mit neuen Konzepten vorangehen. Aber jetzt kommt es dann halt darauf an, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln, und zwar in der richtigen Koalition und nicht einfach mit Leuten, die den Status quo behalten wollen. Denn CDU und FDP werfen das gerne den Grünen vor oder der SPD, dass sie es eingeführt haben.
Ich mache mir gar keine Sorgen um Sie gerade.
Aber mit CDU und FDP ist eben auch die Abschaffung von Hartz IV nicht zu machen.
CDU, das ist Herr Metzger. Jetzt, damals aber, Sie waren lange Zeit bei den Grünen, und Sie sind einer der wenigen, die trotzdem noch sagen, Hartz IV ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Wie können Sie das sagen im Angesicht eben von Frau Heinrich, die Energie genug hat, um sich aus etwas rauszulösen, woraus sich andere mit nicht so viel Energie nicht befreien?
Also individuell, Respekt, habe es ja natürlich auch verfolgt, schon vor dieser Sendung sind Sie mir aufgefallen. Aber um es deutlich zu sagen, Hartz IV war kein Sozialabbau, sondern der Staat hat ab Einführung von Hartz IV wesentlich mehr pro Jahr für Sozialleistungen ausgegeben, weil eine ganze Reihe von Leuten praktisch aus der verschämten Armut rauskamen, die Bedarfsgemeinschaften. Dann, Frau Heinrich, gucken Sie hier, am Anfang der Sendung saß Frau Winfeld auf Ihrem Stuhl, sie hat im Monat rund 1.000 Euro zur Verfügung. Sie kriegen praktisch, und Ihre Mutter beim Aufwachsen, über Hartz IV die 500 noch mal was Euro Warmmiete, die Sie bezahlen, kriegen Sie sozusagen vom Staat bezahlt. Es kommt der Kopfbetrag für Ihre Mutter von 438 Euro dazu. Für Sie als Kind aufwachsend ist der Grundbedarf mit 300 noch mal was Euro gewesen am Schluss. Sie haben Krankenversicherung drin. Sie haben eine ganze Reihe von Leistungen für die Menschen mit einem niedrigen Einkommen arbeiten müssen, Steuern und Sozialabgaben bezahlen müssen. Und das ist nie im Kopf drin. Und aus dem Grund deshalb finde ich auch, dass eine Bedürftigkeitsprüfung, da bin ich komplett anderer Meinung als die SPD und auch Kollege Stegner, dass die Bedürftigkeitsprüfung auch bleiben muss, weil wir ansonsten in einer Situation sind, wo quasi das wie ein leistungsloses Einkommen wirkt, ohne dass ich jetzt praktisch Ihnen eine Verantwortung zuschanzen will für die Lebenssituation.
Glaube ich auch nicht. Ich finde es aber auch falsch zu sagen, dass das nie im Kopf drin ist. Und ich finde es auch falsch, Leute, die super wenig verdienen in ihren Jobs, weil der Mindestlohn zu niedrig ist, weil es Teilarbeit ist, gegen die auszuspielen, die aufgrund von verschiedensten Lebensrealitäten in Armut reinrutschen.
Krankheit gehört dazu.
Aufstocker. Also es gibt ja super viele Leute, die Hartz IV bekommen, obwohl sie arbeiten gehen. Was ist mit den alleinerziehenden Müttern, die es einfach nicht gepackt haben, die ihre Kinder aufgezogen haben und dafür nie bezahlt haben? Ich finde das falsch. Man muss nicht sagen, die einen oder die anderen. Ich glaube, man kann auch einfach beiden helfen, und ich finde das unfair.
Und zwar in der Form zum Beispiel, das Wort Aufstocker ist schon ein Widerspruch in sich. Eigentlich muss Arbeit so bezahlt werden, dass man davon leben kann. Ja. Zweitens sind Kinder keine kleinen Arbeitslosen. Deswegen ist der Teil, der muss da raus. Wir brauchen eine eigentlich ständige Kindergrundsicherung, denn das ist ein Teil des Übels. Kinder, die in solchen Familien groß werden, ich finde das großartig, was sie geschafft haben, aber viele schaffen es nicht. Die werden benachteiligt, die kriegen nicht die Bildungsangebote. Wir brauchen gebührenfreie Bildung, wir müssen den Alleinerziehenden mehr helfen und wir müssen die Arbeit besser bezahlen. Und dreht sich alles am Ende um Arbeit. Wenn wir die Arbeit besser bezahlt ist, dann geraten weniger Menschen in diese Situation. Wenn gebührenfreie Bildung da ist, werden Alleinerziehende nicht so benachteiligt. Die sind nämlich angewiesen auf diese Mittel. Und wenn wir eine Kinderförderung haben, die nicht wie jetzt, die steigt mit dem Einkommen. Wenn ich reich bin, kriege ich mehr für meine Kinder, als wenn ich arm bin. Das ist doch grotesk. Das muss doch umgekehrt sein. Eigentlich muss es umgekehrt sein. Deswegen wollen wir eine Kindergrundsicherung haben, die dafür sorgt, dass der Teil an Armut beseitigt wird. Das ist ein großer Teil. In so einem reichen Land wie Deutschland, dass da teilweise 20% und mehr in Armut leben als Kinder, das ist doch grotesk. Das muss man doch ändern.
Das hat eine ganz einfache Ursache.
Das muss man ändern.
Herr Schlegner, leider ist die Wirklichkeit manchmal komplexer. Die Tatsache, dass so viele Kinder in Hartz-IV-Familien leben und deshalb sozusagen in der Armutsfalle drin stecken, hängt auch damit zusammen, dass Sie bei Mehrkindfamilien, ich weiß jetzt nicht, sind Sie die einzige Tochter gewesen?
Ich habe einen Bruder, aber der ist schon so alt, dass dass ich quasi als Einzelkind.
Ich will auf das raus, wenn Sie heute als alleinerziehende Mutter 2 Kinder haben, dann sind Sie praktisch in einer Hartz-IV-Falle, weil zwischen 1.700 und 2.500 Euro, wenn Sie das im Erwerbs leben, also über ein Einkommen verdienen würden, werden sie immer weniger kriegen, als wenn sie Hartz-IV-Bezug haben. Sobald sie 3 oder 4 Kinder haben mit einer geringen Qualifikation, sie können überhaupt nicht durch Erwerbsarbeit das verdienen. Und aus dem Grund haben wir eine ganze Reihe, vor allem auch in den Metropolen, in den sozusagen sozialen Brennpunktgebieten, auch mit Migrationsanteilen, haben wir eine extrem hohe Zahl von Hartz-IV-Beziehern in Mehrkindfamilien, weil sie niemals im Arbeitsmarkt das Geld verdienen würden.
Herr Opoczynski, es gibt eine Zahl, die man trotzdem auch noch mal reintun muss. Der Staat, der deutsche Staat, gibt 900 Milliarden jährlich aus. In die Sozialsicherung. Das ist unheimlich viel Geld. Und trotzdem gibt es dann zum Beispiel im Bildungspaket Hartz-IV-Kinder 53 Cent im Monat. Ja. Ich komme mit dieser Art von Zahlen nicht klar. Also einerseits ist ganz viel Geld da. Herr Stegner würde gerne noch mehr Geld ausgeben, wenn er nämlich die Grundsicherung macht und all dieses. Ja. Das kostet ja alles noch mehr Geld.
Manches finanziert sich deswegen selbst, weil wenn die Leute mit besseren Verdiensten Steuern und Beiträge bezahlen können und keine Sozialtransfers brauchen. Vieles finanziert sich selbst.
Aber die es stimmt, glaube ich, generell was nicht. Weil die Geschichte, die Sie erzählt haben, ist ihr persönlich, das ist ein Happy End. Das haben Sie ganz toll gemacht. Und damit sind Sie aber eine Ausnahme.
Ja.
Das ist das Problem. Also ich will da gar nicht über Gesetz und mehr und besteuern. Ich will darüber nicht reden, sondern ich will, dass ganz viele Jugendliche in ihrer Situation, die meisten ergeben sich ja an ihr Schicksal und machen dann Jobs und sind dann drin in dieser Spirale mit wenig Rentenbeiträgen und zum Schluss sind sie alt und kriegen wenig Rente. Und sie sind die große Ausnahme. Und das ist erstens gut für sie. Und zweitens müsste das aber, wir sind doch mal angetreten als Land der Bildungsgerechtigkeit, 70er Jahre. Was ist denn daraus geworden? Das ist ja hat ja überhaupt nicht funktioniert. In Deutschland ist das alles verrammelt. Die Arztkinder werden Ärzte und die Arbeiterkinder bleiben ungelernte Arbeiter. Und das ist ein schwerer Fehler bei uns im System.
Und was ist mit Hartz IV? Also das ist ja, auch da gehen ja die Meinungen auseinander. Es gibt die einen, die sagen, Mensch, toll, der deutsche Arbeitsmarkt steht da wie eine Eins und es gibt eine soziale Grundsicherung. Es fallen die Leute raus aus Hartz IV. Die neuen Zahlen hat Herr Metzger ja vorher gesagt. Herr Stegner sagt, nein, das ganze System muss am besten irgendwie weg oder reformiert. Wer hat denn recht? Also ist es ein Erfolg oder nicht? Ist Hartz IV ein Erfolg in dem Sinne von, es sind alle aufgefangen, oder ist es ein System, das die Armut verfestigt in Deutschland?
Hartz IV war, als es eingeführt wurde, hat es Erfolge hervorgebracht und die Arbeitslosigkeit ist auch deutlich gesunken. Aber es wurde ja dann auch von Herrn Hartz wurde gesagt, das habe ich so nicht gewollt. Und ich glaube, von einem gewissen Herrn Schröder wurde das auch irgendwann gesagt, wenn ich mich recht erinnere.
Das System,
manchmal gibt es Systeme, die verselbstständigen sich und werden mörderisch. Hartz IV ist heute ein Monster.
Naja, es ist
Sie wollen ja SPD-Chef werden, Herr Stegner, und Sie wollen Hartz IV dann abschaffen, oder was?
Ja, was wir uns wünschen, ist, dass es ein Bürgergeld gibt, dass man vor allen Dingen nicht in so hoffnungslose Arbeitslosigkeit fallen kann. Wir haben genug Arbeit, soziale Arbeit zum Beispiel. Ich komme aus Schleswig-Holstein, nebenan ist Skandinavien, da kann man sehen, die schaffen das, Sozialpolitik so zu machen, dass die Bescheide nicht so sind, dass man Jurastudium braucht, um sie zu verstehen mit den 1000 Kautelen. Die behandeln die Bürger teilweise nicht als Bittsteller, sondern das sind dann wirklich Bürger mit Anrechten. Und wenn wir das so organisieren würden...
Das heißt, Bürgergeld heißt was?
Also wenn wir das,
jeder von uns hier kriegt
das? Nein, das würde bedeuten, wenn ich arbeitslos werde, dann bekomme ich ein Arbeitslosengeld, was auch länger dauert als bisher, wenn ich lange gearbeitet habe, nicht gleich falle auf den Status von jemandem, der nicht gearbeitet hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, die Kindergrundsicherung, sodass der Teil wegfällt. Der dritte Punkt ist die gebührenfreie Bildung, sodass die Familien entlastet werden und Alleinerziehende besser dran sind. Und der vierte Punkt ist dann der, wenn ich so weit bin, dass ich trotzdem keine Arbeit finde, das gibt's ja auch, dann bekomme ich ein Bürgergeld, das mir zusteht, das übrigens auch nicht runtergekürzt, dass Leute nicht schikaniert werden, dass sie ihre Wohnung verlieren mit Sanktionen und diesem ganzen Unfug. Die Idee damals war, man muss die Leute ein bisschen schlechter behandeln, dann strengen die sich mehr an, dann wird das gut mit der Arbeitslosigkeit. Das ist ein schlechtes Menschenbild. Ich finde, niemand ist freiwillig arbeitslos. Die meisten würden gerne arbeiten, wollen ordentlich bezahlt werden. Und so muss das System reformiert werden.
Und so wollen Sie es machen, wenn Sie Chef werden, Herr Metzger, politische Einschätzung, wird Ralf Stegner SPD-Chef? Wenn ja, ist das gut für die SPD?
Nein, es wäre auch nicht,
beides nein.
Es wäre auch nicht gut für die SPD, obwohl er kämpft. Ist okay, aber
gut, dass Sie das nicht entscheiden.
Es passt eine Meldung vom heutigen Tag aus dieser Stadt im Tagesspiegel
in Berlin
zum Thema Bildung. Die SPD hat eine ganze Reihe von sozialpolitischen Maßnahmen in der Schule gemacht. Kostenlose Schulspeisung.
Das sprengt meine Sendezeit.
Ja, aber trotzdem, der entscheidende Punkt ist, die Zahl der Schulabbrecher hat zugenommen. Es verfestigt sich sozusagen vererbte Armut, die
trotz des Bildungs, Geldes, was da reingeht.
Trotz des Geldes. Das ist
nächstes
meine Botschaft.
Thema, Frau. Nur zum Schluss, Frau Heinrich, wollen Sie selber in die Politik gehen, weil Sie das Gefühl haben, das wäre jetzt mal.
Ich weiß nicht, ob ich selber in die Politik gehen möchte. Ich würde aber der Politik oder den Menschen, die um Sie herumschwirren, empfehlen, nicht nur miteinander zu reden, sondern auch mit uns. Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist schön und gut, man kann sich da hinstellen und sagen, wo soll denn das Geld herkommen, wenn wir es nicht schaffen, irgendwie eine Politik zu machen, die die Menschen mitnimmt, dann haben wir am Ende die Menschen da, die der Politik nicht mehr vertrauen. So, dann haben wir auch am Ende einfach, also so, dann ist
das, was
dann
war's wir
es, dann war es das auch mit irgendwie demokratischem Zusammenhalt in der Gesellschaft. Sich einfach nur vor Menschen zu stellen und zu sagen, naja, das ist dies und das ist jetzt nicht mehr möglich, das fast nicht so.
Wir müssen Anfang
mit uns reden und nicht nur über die Sache.
Haben wir heute Abend gemacht. Deswegen danke ich Ihnen. Die Sendezeit ist zu Ende. Ich danke Ihnen sehr für Einsichten in das Leben in Deutschland, das viele nicht wahrhaben wollen. Herzlichen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren. Herzlichen Dank für die Einordnung und viel Erfolg beim politischen Handeln. Nach links hier rüber. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen, sage ich. Jetzt kommt das Nachtmagazin. Kirsten Gerhardt ist für Sie da. Schönen Abend noch.